Willkommen zu Auf Holz bauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind Jonathan und
Witold.
Und wir sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau. Ins neue Jahr starten wir mit etwas Besonderem. Mit einer vierteiligen Serie zu Deutschlands höchstem Holzgebäude, dem Roots in Hamburg.
Dazu sprechen wir mit beteiligten Personen aus den vier Fachdisziplinen Architektur, Tragwerksplanung, Brandschutz und ausführendem Holzbauunternehmen. Wir wollten unter anderem wissen, wie kommt man zu so einem Projekt? Wie hat sich das Projekt weiterentwickelt? Was waren die Besonderheiten und Herausforderungen? Wie verlief die Zusammenarbeit im Team? Und wie entwickelt sich eigentlich gerade der Holzbau in Norddeutschland? Darüber hinaus durften wir wieder vier angenehme und interessante Menschen kennenlernen und einen spannenden Einblick in deren Schaffen erhalten.
Im zweiten Teil unserer Roots-Serie haben wir Andreas Wemmer zu Gast. Andreas ist Tragwerksplaner und leitet den Bereich Holzbau bei Assmann, Beraten und Plan in Hamburg. Natürlich gehen wir auf die Tragwerksplanung ein, beziehungsweise auf die tragwerksplanerische Herangehensweise und sprechen über die Entwicklung der Konstruktion sowie den Holzbau im Allgemeinen. In einem kleinen Exkurs zur Gründung erzählt Andreas außerdem von einem besonderen, Roots-spezifischen Lastfall. Viel Spaß beim Anhören.
Der Andreas, der jetzt vor mir sitzt, wie bist du vom kleinen Andreas zu dem Andreas geworden, der von 8 Uhr bis 17.30 Uhr durchgehend Meetings hat?
Zu dem epischen Andreas.
Ja, ob das episch ist, das müssen wir mal anders diskutieren. Ich bin im kleinen schwäbischen Dorf aufgewachsen. Ich bin Tatsache Schwabe in der Hamburger Enklave, würde ich es jetzt mal nennen. Ach nee, so schlimm ist es nicht. Ich habe klassisch nach der Schule gesagt oder nach der Realschule, eigentlich möchte ich nicht länger in die Schule gehen. Was soll ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen? Ich möchte irgendwie was Handwerkliches machen und bin dann in eine Schreinerlehre gegangen im Nachbardorf und habe da in einem kleineren Betrieb meine Ausbildung gemacht. Wir haben überwiegend Fenster und Türen und so weiter gemacht und Bauelemente relativ viel, aber auch zwischendurch andere Sachen. Und irgendwann kam aus dem, ich möchte nicht mehr in die Schule gehen, halt doch irgendwie so, es macht zwar Spaß, aber es ist schon auch anstrengend. Und mache ich das jetzt bis an mein Lebensende, halt irgendwann der Gedanke heraus, kann man ja nochmal eine Weiterbildung oder eine Fortbildung machen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, nebenberuflich einen Holztechniker zu machen, was sehr lange 3,5 Jahre im Abendstudium waren. Ich würde das so jetzt nicht mehr machen, weil es natürlich zu der handwerklichen Arbeit mit mindestens einer 40-Stunden-Woche dann sich abends nochmal hinsetzen und im Selbststudium sich Sachen aneignen, relativ kompliziert oder aufwendig. Und dann habe ich das gemacht und dann kam irgendwie die schwäbische Mentalität durch. Ne? Ein Techniker ist ja weder Fisch noch Fleisch. Entweder man wird ein Meister oder man ist halt ein Geselle. Und dann hatte ich mir überlegt, dass ich dann halt weiter studiere. Und dann quasi das dann richtig mache. Und dann bin ich nach Hildesheim fürs Holzstudium, weil dann war ja nur Holz in Frage. Es gab zur damaligen Zeit Hildesheim oder Rosenheim als Fachhochschulen.
Oder Biel oder Kuchel.
Genau. Und aber aus meiner schwäbischen Blase heraus war natürlich so, Rosenheim ist ja quasi um die Ecke. So, wenn jetzt dann weit weg, in Anführungsstrichen, und dann bin ich nach Hildesheim fürs Studium.
Ich war auch genau der Entscheidung und ich bin nicht so bergaffin, deswegen war, also Hildesheim hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und dann war so, okay, Schweiz ist zu teuer. Und bei mir war es, Rosenheim hätte eine Aufnahmeprüfung gebraucht, Kuchel hat eine Aufnahmeprüfung gehabt, Rosenheim nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, schaue ich mir beides mal an. Und ich bin dann in Kuchel gelandet am Ende.
Da habe ich neulich einen Vortrag gehalten in Kuchel.
Ah, cool.
Beim Holztechnikum.
Ja, super. Ja.
Im günstigen Österreich quasi.
Im günstigeren.
Nicht im Vergleich zur Schweiz. Ja,
genau.
Aber Kuchel toll, habe ich 6 Jahre gewohnt.
Ja, es ist schön da. Ja. Genau, dann bin ich nach Hildesheim. Weil ich, meine Technikerschule war immer in Osnabrück, also ich kannte die Gegend schon. Es war natürlich, wenn du aus einem kleinen schwäbischen Dorf kommst und dann so eine Studentenstadt wie Osnabrück, da war natürlich schon was anderes los und so weiter. Das war dann.
Wo kommst du her?
Ich komme aus der Nähe, also zwischen Heidenheim und Ulm. So, das ist quasi so die Grenze zu Bayern, genau, aus der Ostalb, so ein bisschen Donaumoos, Brenztal, die Gegend. Also im Endeffekt, ich bin in Giegen geboren, wo die Teddybären herkommen, Steifbären. Und das ist dann so Autobahnausfahrt Niederstotzing, Lohnetal, genau, okay. Da relativ klein gelegen, direkt an der bayerischen Grenze.
Ja, schön, aber das sagen sich Fuchs und Hase, gute Nacht.
Da ist nicht so viel los, ja, ja, genau. Und dann war das halt so, dass man auf einmal in der Studentenstadt irgendwie war halt mehr los. Dann hat man so mal die Tür aufgemacht und dann fand ich es da ganz cool, habe mich da wohlgefühlt, also im Norden. Und dann bin ich nach Hildesheim. Erst mit dem Gedanken, weil ich ja Schreiner bin, irgendwie Möbel und Ausbau zu studieren und habe dann festgestellt, relativ früh, ja, die machen ja genau das Gleiche, nur ein bisschen intensiver wie im Techniker. Ja, weiß ich ja schon. Und dann habe ich irgendwann mal, als man sich entscheiden musste für die Wahlpflichtfächer im zweiten Semester, gesagt, ja, dann doch konstruktiver Holzbau. Challenged mich jetzt mehr. Nur aus dieser Entscheidung heraus bin ich da abgebogen. Und das war so einer der prägendsten Abbiegungen, die ich, glaube ich, jetzt genommen habe. Und dann habe ich da Holzingenieurwesen studiert, konstruktiv. Habe dann in Süddeutschland bei einem großen Holzbauer ein Praxissemester gemacht, freiwillig. Wir mussten so ein 8x4 oder 8 Wochen Praktikum machen. Da nimmt dich A keiner und B lernst du irgendwie nichts. Und dann hatten wir uns darauf verständigt, ja, dann mindestens ein halbes Jahr. Und dann war ich wieder zurück in der Heimat und habe da ein Praktikum gemacht, was mega lehrreich war, weil quasi von Arbeitsvorbereitung über Materialbestellung, über Bauleitung quasi alles mit drin war. Und da die Lernkurve relativ hoch war, ist ja immer so, wenn der Pulli reinkommt und sagt, da passt was nicht, so, dann ist das immer schöner als irgendwie so, irgendwo steht ein Eintrag von dem Prüfer und so und guckt das nochmal an, sondern die direkte Feedback ist ja immer so die höchste Lernkurve. Und dann war ich da ein halbes Jahr, habe dann meinen Abschluss gemacht in Hildesheim und bin dann, habe gesagt, naja, wenn ich jetzt schon Bachelor bin, dann machen wir doch noch den Deckel drauf. Und dann bin ich weiter, weil es in Hildesheim keinen Masterstudiengang Holzingenieurwesen gab, an die TU nach Braunschweig, quasi meinem Holzbauprofessor hinterher, der dann aber in Ruhestand gegangen ist, und habe dann in Braunschweig meinen Master nachgezogen mit Vertiefung Holzbau, logischerweise Brandschutz und Massivbau, so in nicht, weil ich Massivbau super gut finde, sondern weil es irgendwie in dieser Kombination mir am schlüssigsten war. Ne? Dass so alle Hauptpunkte, die wir modernen Holzbau haben, einmal mit abgefrühstückt waren. Genau. Und da habe ich dann meinen Abschluss gemacht und danach bin ich wieder zu einem Ausführenden zurück, aus der Erfahrung heraus, dass man ja dann quasi sieht, was man gemacht hat. War dann in Schleswig-Holstein bei einem großen Brettschichtholzhersteller, dem nördlichsten Brettschichtholzhersteller Deutschlands, haben da relativ viel Hallen gemacht, aber auch dann relativ zeitnah, als ich da war, so nach einem Dreivierteljahr, ein Studentenwohnheim in Kiel. Das ist das erste in der Gebäudeklasse, 550 Mikroapartments, damals so out of the box aus der Firma heraus, so weil wir eher aus dem Hallenbau kamen und aus dem Industriebau, und habe da dann dieses Projekt zusammen mit dem technischen Büro da auf die Beine gestellt und bin dann aber weiter aufgrund vom Aufwand des Fahrens aus Hamburg heraus, habe ich mir dann in Hamburg was gesucht, was besser ins Umfeld gepasst hat, einfach vom Aufwand her. Und so bin ich bei Assmann jetzt gelandet. Und dann war mein erstes Projekt Tatsache direkt das Roots.
Ach so, okay. Also bist doch gar nicht so ewig hier.
Ich bin seit 2018 bei Assmann.
Ja.
Also in Anführungsstrichen relativ kurz. Ja.
Und kannst du Assmann mal ganz kurz vorstellen, was ihr macht, und dann dazu übergehen, was jetzt deine Rolle beim Roots war?
Ja, also Assmann beraten Planen. Wir sind einer der größten Generalplaner Deutschlands. Wir kommen eigentlich ursprünglich aus der Automotive. Also wir haben relativ viele Industriebauten geplant, aber auch schon Flughafen in Asien und so weiter, in Russland vor geraumer Zeit. Relativ viel Automotive gemacht. Aus diesen großen Projekten heraus hat unser jetziger Fachbereichsleiter Henning Glattenhoff irgendwann mal, als der aus London zurückkam und da so diesen Boom und diesen Vibe für Holzbau mit aufgenommen hat aus der Metropole London, hat er das so ein bisschen mit nach Hamburg gebracht. Und im Kontext der IBA damals, die, glaube ich, 2016, 17 um den Dreh war, kam so ein bisschen der Holzbau nach Hamburg. Und da ist quasi dann die Holzbauplanung bei Assmann so ein bisschen entstanden. Und ich bin dann relativ früh zum Team dazugekommen. Da waren wir im Holzbau 3, 4 Leute mit Henning zusammen, 2018. Genau, und dann haben wir von 2018 an relativ viele Projekte im Hamburger Raum gemacht, aber auch dann direkt 2018 zusammen mit Woschitz aus Wien das Haut in Amsterdam. So, das war parallel zum Roots quasi. So zwei Riesenprojekte, die da kurzfristig parallel aus dem Boden geschossen sind. Einmal das Roots und einmal das Haut. Und von aus diesen Projekten heraus zusammen mit Finn Rösch, der die Projektleitung fürs Roots gemacht hat, dann nach in höheren oder von Anfang an. Und ich dann quasi mehr oder minder aussteigen musste, weil das Haut ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gebraucht hat, haben wir uns da so gemeinschaftlich entwickelt, sodass ich jetzt quasi seit anderthalb Jahren den Kompetenzbereich Holzbauplanung bei Aßmann leite, sodass wir tief in die Holzbauthemen einsteigen, da Lösungen erarbeiten, inhaltlich sehr tief drinstecken, auch vernetzt mit der Wirtschaft und den Hochschulen. Und mein Kollege Finn dann die Teamleitung fürs Team macht, aber auch quasi so Arbeitsfelder oder Tätigkeitsfelder, vor allem im Bürobau und im Hochhausbau quasi maßgebend mit vorantreibt. So haben wir uns da so ein bisschen aufgesplittet. Genau, das war so bisher
cool.
Der relativ kurzfristige Werdegang bei Aßmann.
Ja. Und wir haben gestern mit der Uta Mainz gesprochen von den Architekten, Stammer Murphy Partners, und haben schon ein bisschen erfahren, wie das Projekt überhaupt entstanden ist. Also aus einem Wettbewerb davor kam ja die Idee mit einem Holzbau und dann gab es eben mit dem Investor zusammen dieses Baufeld und so weiter. Und ich glaube, da wart ihr auch schon beim letzten Wettbewerb, wart ihr schon im Planungsteam und konnte quasi so schon früh dabei oder schon im frühen Zeitpunkt mit saß einfach gemeinsam am Tisch für das Projekt. Aber jetzt nochmal aus deiner oder aus eurer Sicht, wie habt ihr überhaupt angefangen damit? Also es war ja ziemlich schnell klar, okay, das ist ein Riesenschuppen. Mhm. Das hat eine, also es ist auch ein bisschen Leuchtturmprojekt mit dieser Höhe und mit dem Titel des höchsten Holzhochhauses in Deutschland. Wie habt ihr angefangen?
Also ich bin ja quasi dazugekommen, da war das schon mehr oder minder in der Vorplanung oder die Wettbewerbsphase war da schon gelaufen. Was wir gemacht haben, beziehungsweise damals Henning und Finn gemacht haben, wir haben relativ schnell festgestellt, naja, im Hochhaus muss man anders planen als im konventionellen Bau. Wir haben da so ein paar Themen, wo der Holzbau wenige, beziehungsweise zum damaligen Zeitpunkt noch keine Lösung hat und um die muss man sich relativ schnell kümmern. Das Haut zum Beispiel im Vergleich zum Roots, wo auch Henning relativ früh schon 2016, 17 mit involviert war in Beratungsleistungen, ist von der Bauart komplett anders.
Das sind eher kannst so du das kurz beschreiben, genau?
Also genau,
das Roots kennen wir jetzt und unsere Hörer vielleicht, aber das Haut ist, sagt jetzt auch mir auf den ersten Blick nichts.
Genau, das Haut in Amsterdam, das ist ein Holzhybrid-Hochhaus, was wir quasi als Fachplaner für den ausführenden Brünninghof mitbegleitet haben, als Planer quasi schon in der Leistungsphase 4. Es gab vorher einen Tragwerksplaner aus vom Bauherrn heraus, das hat Arup gemacht und wir sind quasi in der Ausführungsplanung, in der Detailplanung gestartet. Und damals, zu der damaligen Zeit, gab es ja das HoHo in Wien, das hat Richard Woschitz mit seinem Team gemacht und wir waren schon in der Planung fürs Roots, also beziehungsweise Henning und Finn. Und daraus gab es eine Schnittmenge aus quasi Planern aus der Dachregion, die einzigen waren, die sich mit dem Hochhausthema beschäftigt haben.
Ja.
Wir und Woschitz, und die haben wir quasi zusammengeworfen in einen Topf und haben das Haut zusammengebracht. Und da das Haut schon in höheren Leistungsphasen waren, haben wir da vorneweg nicht so viel mitgewirkt. Aber das ist von der Grundkonzeption halt komplett anders. Das sind Holz-Hybrid-Decken, also Holz-Beton-Verbunddecken. Ja. Wir haben als tragende Bauteile überwiegend Brettsperrholzwände und zum Teil ein paar Stützen. Und aus dem Kontext heraus war es halt klar, okay, beim Roots wollen wir oder müssen wir vielleicht eine andere Lösung machen aufgrund der Fläche, Bauzeitenablauf, Hamburger Wetter im Vergleich vielleicht sogar zu Amsterdam. Wir haben eine nicht so gute Gründung oder Gründungssituation. Wir sind direkt im Hafenbecken. Die Hautgründung ist auch schwierig, aber war gar nicht unser Part in dem Fall. Aber wir haben in Hamburg halt mit dem Hafenbecken eine relativ schwierige Gründungssituation. Und so war es halt der Gedanke, ja, okay, wir wollen grundsätzlich relativ leicht sein.
Ja.
Und da heraus kam halt dann so Sachen, ja, wir wollen aber auch nur so viel Holz einsetzen, wie es unbedingt sein muss. Und daraus halt dann eine Entscheidung, ja, dann wird es mal schon mal keine Brettsperrholzwand, sondern direkt irgendwie auch in Varianten gedacht. Wir, Henning und Finn, hatten damals relativ viel auch mit Entscheidungsmatrixen gearbeitet, also Bauteilkatalog. Jeder Planer schreibt mal seine Anforderung hin. Was braucht er denn? Und daraus entsteht eine Schnittmenge an quasi Anforderungen. Und aus den Anforderungen heraus suchen wir dann quasi aus den Möglichkeiten, die wir haben, massive Wände, massive Stützen etc., dann die optimale Lösung. Und so sind wir eigentlich quasi gestartet, erstmal ganz grob, ganzheitlich, was braucht denn das Objekt? Wie sind die Anforderungen? Und daraus dann das System entwickelt. Und der Grundriss war relativ schnell da. Oder der war ja vorher schon da, auch aus der Geometrie heraus. Und dann haben wir da versucht, ein möglichst simples Tragwerk reinzulegen. Und das war in den ersten Skizzen mehr oder minder in groben Zügen schon so in der Grundgesamtheit, wie es dann jetzt auch nachher gebaut wurde. Mhm. Also, dass es die verschiedensten Lastachsen gibt. Wir haben einen aussteifenden Stahlbetonkern. Wir haben einen Innenwandring, der tragend ist. Wir haben einen Außenwandring, der tragend ist. Dazwischen ist alles erstmal nicht tragend. Auch die Abgrenzung der Wohnung. Und dann gibt es ein Deckensystem. Mhm. Und das Deckensystem hat sich dann in der weiteren Planung in der Leistungsphase 2 herausgestellt, dass es sinnhafter ist, das als massive Decke zu bauen, als in dem Fall als Holzbetonverbunddecke, weil es die Spannweiten, weil wir in den Spannweiten halt noch so waren, dass wir den Aufwand nicht machen müssen.
Ja, was haben wir da für Spannweiten beim Roots?
Also die maximale an einer Stelle ist so 7,20 Meter. Ja. Und ansonsten sind wir immer so bummelig zwischen 6,50, 6,80. Also gerade so an der Grenze, wo man sagen kann, okay, wir können anfangen, in HBV zu denken. Ja. Dadurch, dass wir aber eher eine Zweifeld mit Kragarm-Situation haben, was als HBV-Decke eher schwierig abzubilden ist, wegen dem Verlauf der Kräfte, können wir jetzt halt quasi mit einer Durchlaufdecke arbeiten, die einmal komplett von außen bis an den Kern durchläuft, als große Elemente. Ja. Das macht es in der Montage relativ einfacher. Du bist trocken, du bist schnell dicht. Das, was ja auch dann so eine Hochhaussituation irgendwie ein Credo sein muss. Nicht nur, wie funktioniert es grundsätzlich im Tragwerk, sondern es muss auch immer ein Anspruch sein, zumindest ist das unsere Sichtweise, dass es gut auf der Baustelle funktioniert. Ja. Weil da entscheidet sich dann, ist das Konzept gut oder nicht. Und wir versuchen immer, möglichst einfache, baubare Lösungen zu finden, weil diese Gebäude mit diesem Volumen einfach grundsätzlich schon so komplex sind, dass wir uns da im Tragwerk, wenn es geht, gerne zurücknehmen.
Ja, logisch. Und dazu kommt noch das Thema Wetter in Hamburg und der Bauzeitenschutz. Wie habt ihr das gelöst, ganz konkret jetzt auch mit den Massivholzdecken?
Es gab vom Unternehmer, also von Rubner, ein Witterungsschutzkonzept. Mhm. Grundsätzlich haben alle Decken erstmal so eine Notabdichtung drauf, so eine flächige Folie. Die sind da eingepackt komplett. Die kann ja auch in eine entsprechende Wassersäule und aufgrund der Baugeschwindigkeit war das so, dass wir relativ kurz nur quasi exponiert waren, auch in den Wänden. Also das wird ja dann Olli wahrscheinlich noch mal erzählen, im Detail im Podcast. Wir haben so 3 Wochen für die gesamte Grundfläche gebraucht zu montieren. Das sind 800 Quadratmeter pro Geschoss. Und die haben in 3 Wochen das quasi ein Geschoss gebaut und dann hast du ja immer den Deckel drauf.
Ja.
Und im Endeffekt war es aber so, dass nach 1,5, 2 Wochen der Rohbau schon stand und dann einfach nur zusätzliche Arbeiten, Auskragung, Loggia, Glasfassade und so weiter, solche Dachdeckerarbeiten notwendig war, aber war schon immer ein Deckel drauf. Mhm. Und es gab, da wo wir TGA-Schächte hatten, Notabläufe, die dann rausgeführt wurden. Bei Starkregenereignissen waren die Jungs von Rupen auf der Baustelle, haben Wasser geschoben. Also alles das, was dann zu so einem großvolumigen Bauvorhaben eigentlich dazugehört. Ja. Oder nicht eigentlich, das muss dazugehören.
Ja, aber es ist schon, wenn wir jetzt drüber sprechen, schon erstaunlich, was es nochmal an extra, an Komplexität reinbringt und an organisatorischen Maßnahmen für so ein Projekt.
Das ist ja, wir wissen eigentlich alle darum und häufig passiert ja der Fehler oder beziehungsweise, was heißt Fehler, häufig vergessen wir es dann in irgendeiner Planungsphase.
Ja.
Und dann kommt das große Erwachen hinten, wenn der Unternehmer den Preis hinschreibt und sagt, ja, aber deine Decke wird jetzt, keine Ahnung, um x Prozent teurer, weil ich muss hier für 800 Quadratmeter pro Geschoss nochmal eine Folie draufkleben und die kostet ja Geld. So, und deswegen ist es gibt mittlerweile, vor allem im großvolumigen Holzbau, so ein paar Punkte, die sprechen wir gerne auch vorne mit in der Planung an. Witterungsschutzkonzept, Montagekonzept, vor allem wenn wir dann irgendwie großflächig sind, gehört unsere Meinung dazu.
Ja.
Egal, wer es bringt. Können wir als Planer gerne mitbringen, als Gedankenanstoß.
Ja.
Idealerweise ist es irgendwie eine Kooperation zwischen Unternehmer oder Ausführender und Planer, dass wir einfach sagen, hier gibt es ein paar Stellen, die brauchen besondere Sorgfalt und da müsstet ihr euch mal Gedanken drüber machen.
Standplatz, Kran und sowas, also die Logistik spielt ja auch immer eine Rolle. Genau. Also kenne ich auch Anekdoten, wo dann vor Ort festgestellt wurde, dass der Kran an dem Standpunkt eben nicht das Gewicht verheben kann, das gefordert ist, und dann muss für nicht wenig Geld in kurzer Zeit ein anderer Kran besorgt werden.
Ja, und dann geht es immer los. Dann
das sind sicher Stressmomente, wenn der Anruf kommt.
Ja, das ist also häufiger Stressmomente eher auf Baustellenseite als Tatsache bei der Planerseite, weil das Schöne ist ja, dadurch, dass ich aus der Ausführung komme, wissen wir um die ganzen Themen. Mhm. So, und wir planen ja immer für die Baustelle. Und wir können gerne auch in der Leistungsphase 3 einen Kran planen. Ja. Aber dann gehört auch immer der Hinweis dazu, wenn es ein anderer Kran wird, dann ist die Planung für die Mülltonne.
Ja.
Und das verstehen ganz viele immer nicht, weil wir wissen nicht, oder wir wissen häufig nicht, wie groß sind die Elemente, was kann der Hersteller, wenn der Hersteller schon da ist, können wir das gerne abstimmen. Das ist auch unser Go-To, immer zu sagen, wenn ihr 13 Meter Elemente bauen wollt, gut, dann müsst ihr das entsprechend bestimmen. Wir können gerne einen Kran bemessen. Wenn aber dann nachher der nicht verfügbar ist und es wird ein anderer Kran, dann ist das Kranfundament für den falschen Kran bemessen.
Ja.
Und wenn man dann zum Beispiel über häufig Kransituationen spricht, die irgendwo in einem Kern mit Einbauteilen eingebaut sind, dann fängt das Schwitzen an, weil das gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Oder häufig dann nur mit richtig viel Aufwand. Deswegen, wir können auch für jede Detaillösung im Holzbau einen Vorschlag machen. Aber es ist schon sinnhafter, wenn wir wissen, wer es baut, weil dann können wir die Details so vorschlagen, dass sie exakt zu dem passen, was der Unternehmer möchte.
Ja.
Wir können allgemeingültige Details machen, aber es ist ja trotzdem nach wie vor so im Holzbau, dass jeder Unternehmer so ein bisschen andere Details macht oder anders das in der Fertigung denkt oder andere Anschlusssituationen hat.
Oder andere Produkte.
Oder andere Produkte verwendet oder sei es Schraube X oder Schraube Y. Ja. Wir müssen es nur wissen, dann planen wir das gerne ein. Ungemütlich oder doof sind halt dann immer die sagen, ja, aber jetzt hast du mit Schraube XY gerechnet, wir machen aber immer die, bemisst die jetzt mal um. Dann ist auch das können wir gerne machen, aber das ist dann halt auch immer irgendwie ein Mehraufwand für uns.
Ja, logisch.
Und das kann man alles in der gemeinschaftlichen Kommunikation abstellen, indem man das vorher klärt.
Ja. Und wie erfolgreich klappt das jetzt, dieses Vorherklären in der Folgepraxis? Was ja absolut logisch ist, das davor anzusprechen und idealerweise schon den Unternehmer zu kennen, zu wissen, was sind eben da diese kleinen Details und die Besonderheiten, die es da gibt in der Ausführung. Und dann kann das gleich mitgedacht werden. Und dann würde der gesamte Prozess um einen riesigen Faktor effizienter. Aber ja, ich würde jetzt mal mutmaßen, vorsichtig, dass es nicht so einfach ist, das in der Realität so umzusetzen.
Es klappt immer oder es klappt meistens gut, wenn es große Projekte sind, wo klar ist, da muss irgendwie vorher ein Holzbau oder der Unternehmer da sein, dann kann man das abstimmen. Dann klappt das relativ gut. Häufig ist es aber auch noch so, dass wir uns da schon immer noch in diesen alten Prozessen befinden, dass man sagt, hey, ich möchte eine grün geprüfte Statik haben und dann kann ich erst den Unternehmer binden. Und dann ist es halt so, dann haben wir meistens auch schon Leitdetails gemacht. Die sind dann so, wie wir sie gedacht haben, die vielleicht dann aber für den Unternehmer ein bisschen aufwendiger zu fertigen sind, als er es gerne hätte. Deswegen in den großen Sachen funktioniert es gut. Wir hatten beim Roots-Tatsache auch mit Rubner darüber gesprochen und nochmal Details angepasst, aber im Wesentlichen haben die Details so funktioniert, wie wir es angedacht haben. Wir plädieren immer dafür, dass der Unternehmer Mitte der 3, wenn es groß ist, dazukommt, weil dann sind die ganzen Variantendiskussionen durch, dann gibt es schon mal einen guten Planstand, über den man sprechen kann, dann gibt es schon mal ein paar Leitdetails und dann kann er die auch ehrlich bewerten.
Mhm. Ja.
Also im Leanwood ist ja angedacht, und so war es auch beim Roots angedacht, dass die Holzbaukompetenz durch einen Unternehmer relativ früh reinkommt. Wir haben jetzt festgestellt durch unsere großvolumigen Projekte, dass die 2 zu früh ist. In der 2 ist man noch so viel, also in der Vorplanung so viel in Variantendiskussionen, da ist noch so viel Fluss drin, da ist der Unternehmer dabei und gibt Input und dann ändert sich noch so viel. Das ist natürlich dann auch ein mühsamer Prozess.
Ja.
sondern eher Mitte, Ende der drei mit einem guten Planstand, der in sich gefestigt ist. Und dann macht es super Sinn, den dazu zu holen, um Sachen abzustimmen. Fertigungstechnisch, elementtechnisch. So, der eine kann 3,20 Meter fahren und fährt lieber gerne Überbreite, weil er sagt, das ist für ihn einfacher, und der andere möchte nur 2,50 Meter fahren. So, das ist, das muss man dann halt abstimmen.
Ja, ja, verstehe.
Leanwood war jetzt ein anderes Projekt.
Leanwood ist von der TU München quasi ein Forschungsvorhaben, das sagt, wie sieht der optimale Planungsprozess im Holzbau aus?
Ah, okay.
Weil der Holzbauplanungsprozess ja so abweichend vom normalen Plan. Wir müssen die Details vorher mitdenken, weil das Detail gegebenenfalls das Bauteil bestimmt und nicht die Kräfte im Bauteil.
Die klassischen Leistungsphasen nach HAI machen nicht unbedingt Sinn in einem holzbaugerechten Planungsprozess.
Mhm. Genau, weil wenn wir es klassisch durchmachen, dann machen wir eine Bauteilstatik, dann sage ich dir, die Stütze kann 20 auf 20 sein, da muss aber so viel Anschlusslast durch, dass die auf einmal doppelt so groß ist, nur damit ich die Schrauben oder die Verbindungsmittel reingebe. Deswegen ist der Planungsprozess so ein bisschen anders, und das wurde da erforscht. Und wir aus der Praxis heraus sagen, das ist der richtige Ansatz, nur würden wir das ein bisschen verschieben, was den Input der da genannten eierlegenden Vollmilchsau des Holzbauingenieurs angeht, der da ja implementiert wurde.
Ja, übrigens, der Forschungsbericht oder das Endergebnis davon kann man sich runterladen bei der TU München. Das ist, glaube ich, 2018 publiziert worden.
Genau, gibt es eine Kurzfassung und eine sehr lange Fassung.
Genau.
Ich würde sagen, dann kommen wir mal ein bisschen detaillierter zu dem Tragwerk, oder?
Gerne. Also wir haben einen ausschleifenden Kern aus Stahlbeton und dann Decken aus Massivholz und dann in den Tragen der Außenwände und Tragen der Innenwände wahrscheinlich in Holzrahmenbau mit Stützen.
Jein. Genau, das ist das Spezielle am Roots. Wir haben eigentlich, wenn man so möchte, eine aufgelöste Massivholzwand. Also wir haben Massivholzstützen. Wir haben das einfachste Tragsystem der Welt. Zwar nämlich eine Stütze, ein Balken und eine Decke.
Mhm.
Und da drumherum ist quasi eine nicht tragende Außenwand oder Innenwand gebaut.
Ja.
Aber im Endeffekt ist es ein aufgelöstes Wandsystem als ganz konventionell in Stabbauteilen. Wir haben halt die Besonderheit dadurch, dass wir 16 Geschosse aus Holz haben, in unterschiedlichen Stützabständen haben wir halt, müssen wir quasi in den untersten Geschossen auf andere Materialitäten zugreifen. Also wir haben drei verschiedene Materialien drin. Wir haben ganz oben konventionelles Brettschichtholz, dann switchen wir einmal auf ein Furnierschichtholzstütze und ganz unten in den höchst belasteten Bereichen haben wir dann Baubuchestütze vereinzelt. Und
also auch Furnierschichtholz, aber halt aus
Laubholzern. Aus Harthölzern, genau. Und ansonsten haben wir da immer Unterzüge. Die Stützen sind ausgeklinkt. Die Unterzüge liegen dann auf der Ausklinkung drauf. Die sind nur in Lage gesichert. Die Stütze stößt durch die Decke durch, weil wir im Holz ein großes Problem haben, mehrgeschossigen Bauen. Das ist die Querpressung vom Holz. Deswegen müssen wir Hirnholz auf Hirnholz stellen.
Ab so 3-4 Geschossen, oder?
Ja. Genau. Und dann liegt da die Decke dazwischen mit entsprechenden Aussparungen. Und so haben wir relativ simpel das Tragwerk da.
Ab welchem Zeitpunkt habt ihr euch auch für die Varianz entschieden, in den drei Materialien zu denken?
Das war im Laufe des Entwurfs einfach, was viel passiert ist am Anfang vom Roots, sind so grundsätzliche Gedanken, wie kann das Tragwerk sehen, wo stehen Stützen aufgrund der Fensteröffnung. Also da hatte ich mich, als ich ins Projekt eingestiegen bin, relativ viel mit beschäftigt, wie schaffen wir es irgendwie, auch die Lasten auf den Stützen gleichmäßig zu verteilen. Das geht gut bis bedingt so, einfach aufgrund der Kubatur und der geometrischen Ausformung der Fassade. Und dann war es irgendwo klar, dass wir aufgrund von der Flächeneffizienz mit den Wänden nicht mehr dicker werden können. Das ist die eine Anforderung, wenn jeder seine Antwort reinschreibt. Ist halt so, wir sind quasi mit der Wanddicke irgendwann mal limitiert. Anders als in Skandinavien, wo es dann Usus ist, irgendwie mal so eine 60 auf 60er Stütze sichtbar zu haben, haben wir alles in den Wänden integriert. Und das heißt halt, dass der Kern der Wand durfte nicht dicker werden als 20 Zentimeter. Das heißt, wir haben die 20 Zentimeter als Dickenbegrenzung, können dann breiter werden bis zu einem Maß X, wo es halt sinnhaft ist. weil dann die andere Anforderung wieder reinkommt, und zwar die Bauphysik mit dem Anteil des Holzes in der Außenwand, mhm, damit die Bauphysik-Nachweise noch funktionieren. Ja. Und so haben wir uns da quasi dann in einem mehr oder minder Iterationsprozess hiniteriert, zu sagen, okay, es macht oben Sinn. Und dann haben wir irgendwann mal eine Grenze gesagt, bis, keine Ahnung, 48 Zentimeter, dann ist die 20 auf 48 die Stütze, und dann wechseln wir, und dann geht es wieder los mit optimal mit 20 auf 48 Furnierschichtholz, die kann dann Faktor X mehr, das ziehen wir durch, ja, bis zur Grenze, oder wir, ja, machen die dann größer, wo es ist halt der Platz relevant ist.
In jedem Geschoss übereinander, also in zum Beispiel jetzt im Furnierschichtholzbereich, sind es dann immer die gleichen Dimensionen, oder sind die wirklich auch nach Lastfall nochmal weiter variiert? Die sind nach
Lastfall abgestuft. Ach, ja, okay. Wir haben quasi drei Materialien abgestuft in der, also wir haben eine Abstufung in der Materialität, wir haben eine Abstufung in der Geometrie, und dadurch können wir Lastgruppen, ja, bilden. Ne? Ja, und dann, ja, gibt es quasi eine Zuordnung, wenn jetzt an dieser Stelle 300 Kilonewton ankommen, dann kann das die Stütze 15 oder die Stützengruppe 15, und die besteht, ja, aus, die hat die Obergrenze 340 Kilonewton, ja, und so konnten wir es dann zuordnen. Das sind nämlich 136 Stützen pro Geschoss, und wenn wir die alle dann durchrechnen, mal 16, ja, dann rechnet man sich da relativ schnell irgendwie die Finger wund, und deswegen haben wir gesagt, es braucht irgendwo eine Grenzbetrachtung, ab, ja, wann macht ein Schnitt Sinn, wie hoch wollen wir Tatsache da die Belastung haben, und wie oft wollen wir springen. Ja. Und dann grenzt man es irgendwann so ein, weil natürlich hätten wir alle 4 Zentimeter springen können mit der Stütze, dann wird aber diese Varianz an Stützengruppen wieder extrem hoch.
Ja, ja, hört sich ja auch jetzt auch schon nicht niedrig an.
Ja, genau. So, also ich kann es dir nicht sagen, ja, wie viel das Tatsache, genau, sind, wie viele verschiedene Stützengruppen, aber es sind mehr, ja, als
sind
9.
Es sind schon ein paar. Und wie war der Grad der Vorfertigung dann, oder das Konzept der Vorfertigung? Wie gab es dann sind die Wände dann wirklich in einzelnen Stäben zusammengesetzt worden, oder waren die dann auch vorgefertigt?
Nee, die sind maximal vorgefertigt. Also es war dann schon auch in den Gesprächen mit Hubner heraus und auch in den Gesprächen mit anderen Holzbauern war schon Hubner diejenigen, die gesagt haben, ey, wir sind nachher auf 50 Meter Höhe, wir wollen da jetzt nicht noch anfangen, irgendwie Fassadenbretter hochzukranen und dann irgendwie da anzuschrauben, sondern die Wände haben maximalen Vorfertigungsgrad, innen ist die innere Schicht da, die Vorbereitung sogar für die Vorsatzschale, und außen sind die Fassadenbretter drauf, inklusive Vorrichtung für die Steckdosen und so weiter. Das ist aber dann alles quasi bei Rubner entstanden, in Abstimmung mit uns. Was hat dann das Element zu tragen, oder wie funktioniert das in den Anschlussbereichen und so weiter. Aber im Endeffekt haben wir uns maßgeblich nur ums Tragwerk gekümmert und diese Elementierung der Wände, wie groß können die sein, wie ist der Vorfertigungsgrad, ist alles bei Rubner passiert.
Ja. Ja. Und jetzt, ich glaube, der Holzbau ist ja auch so ein einfaches Konzept am Ende des Tages. Und wenn wir jetzt von oben nach unten denken, dann kommen wir aus dem Holzbau raus, nämlich in das Fundament. Das hast du schon angerissen, dass es nicht so trivial ist.
Ja.
Vielleicht kannst du das irgendwie ein bisschen erläutern, weil das ist auch für die Tragwerksplaner, die zuhören, bestimmt auch eine spannende Sache.
Ich würde sogar noch mal 2 Geschosse höher anfangen.
Wir haben Stahlbetonsockel.
Genau, wir haben Stahlbetonsockel. Wir haben in den ersten und zweiten Obergeschossen Stahlbeton, einfach weil wir aus einer Wohnsituation quasi übersetzen in eine Bürosituation, in eine Ausstellungsfläche.
Ja.
Und was wir sehr gut geschafft haben im Holzbau, ist es hinzukriegen, dass alles übereinander steht. Jede Stütze steht übereinander. Ja, die springen so ein bisschen aus der Achse, aber die stehen alle übereinander da, wie man es eigentlich gerne hätte als Tragwerksplaner. Und im Stahlbeton, aufgrund der Anforderungen, wir haben eine Tiefgarage, wir kommen da mit Stützelementen raus, die optimal abgelegt sind auf eine Parksituation. Dann haben wir da drüber ein Kino von der Wildtierstiftung, wir haben eine Ausstellungsfläche und dann Büros. War es natürlich eher so, wir versuchen erstmal den Wunsch umzusetzen und sind dann da schon relativ viel gesprungen, auch mit Lastachsen. Das würden wir jetzt nicht mehr so machen.
Ja.
Also da gibt es schon sehr viele Unterzüge, die sich kreuzen.
Die Tragesplaner habt ihr auch
da gemacht. Genau, ja. Wir haben komplett den Holzhochbau gemacht, sowohl den Stahlbetonanteil bis quasi unterkante Sohle, Übergabe an die Pfähle. Das war unsere Leistungsschnittstelle. Ja. Aber genau in dem Fall war das so, dass wir jetzt sagen würden, wir würden versuchen, dieses nicht stringente, aber diesen klaren Lastabtrag definitiv weiter zu verfolgen bis nach unten, damit nicht ein wandartiger Träger auf einem wandartigen Träger steht und so weiter.
Ja.
So, dass es da so ein bisschen einfach aus den Anforderungen heraus
passiert.
Und
ist auch irgendwie logisch, weil das so ein stringentes Konzept auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch für mich als jemand, der sich quasi nicht mit Stahlbetonbau auskennt, aber auch irgendwie genau die Stärke vom, oder eine der Stärken vom Stahlbetonbau, dass die dann, dass man in der Bauweise dann genauso Sonderwünsche umsetzen kann mit, es kommt so ein stringentes System mit großen Lasten von oben runter und dann haben wir plötzlich ein Kino.
Genau, das geht auch alles, aber halt entsprechend mit einem gewissen Aufwand.
Ja.
Also wenn man da mal so durchguckt und einmal nach oben guckt an die Decke, das ist schon, da kommt die Unterzüge schon sternförmig aufeinander zu, einfach aus der Situation heraus. Dann haben wir noch einen Innenhof, der ist bepflanzt. Wir haben eine zusammenhängende Tiefgarage, die sowohl den Riegel als auch den Turm bespielt und so weiter. Da kommen schon unterschiedliche Systeme zusammen. Da ist der Stahlbeton genau richtig, weil der kann das übersetzen, aber halt auch mit extremem Aufwand dann. So, das geht alles, aber das würden wir versuchen natürlich, oder was heißt natürlich, wir würden es versuchen, das nächstes Mal vielleicht ein bisschen klarer zu machen.
Ja,
als eigenen Anspruch. So, es geht, es steht, es hat alles gut funktioniert, aber muss ja auch Raum zum
schafft ja auch Effizienz in
Planung Effizienz und
Material.
Und wir wollen, also wenn wir jetzt da hinstellen und sagen, das war alles mega gut, wir würden es genauso wieder machen, dann das ist ja nicht die Realität. Aus jedem Projekt gibt es ja Do's und Don'ts. Und da ist es halt eher so, ja, wir Do's, ja klar, Hochbau, wir stellen alles aufeinander, aber dann bitte auch im Stahlbeton.
Ja.
Und das andere Problem, was da dann war, was du gerade angesprochen hast, wir sind im Hafenbereich. Es war ein früher richtiger Hafen. Es gibt eine alte Kaimauer, die irgendwann im Zuge der Quartiersentwicklung des Hafens zurückgebaut wurde und eine neue Kaianlage gebaut wurde. Mit dem Plan, irgendwann mal da was zu bebauen. Und dann gibt's da halt die Rückverankerung. Weil wir haben Erddruck, wir haben das Hafenbecken und das sind so lange auf dem Plan nur Striche, die dann da so 25 Meter in den Baugrund eingeben, die Kaimauer sichern. Das sind aber so mannhohe Stahlträger.
Ja, sind das wie so Els, die ich jetzt mir aus dem Garten bin.
Nee, das sind quasi wie so Nägel, die da zurückgehen. Also im Endeffekt wie so, das sind quasi so Anker, die eingetrieben werden.
Ja.
Und das Thema ist,
gegen welche sichern die, gegen Zug?
Genau, gegen den Erddruck weil du mit dem Wasser tiefer bist. Und dann ist es das gleiche Prinzip wie mit dem L aus dem Garten, jetzt nur dass du den Fußpunkt nicht hast, sondern dass du quasi oben Zugband hast, was zurückhängt.
Ja.
Und die alte Kaianlage wurde zurückgebaut, aber halt so zurückgebaut, wie man das dann halt macht, keine Ahnung, was da passiert. Wir bauen da ein bisschen was zurück und dann kommt die neue Anlage. Und da ist ein sehr prägendes Wort für das Projekt entstanden, und zwar die reliktische Bausubstanz. Weil da natürlich dann noch so, oder was heißt natürlich, weil da so ein paar alte kleinere Stahlträger dann noch im Boden waren, als wir dann quasi da ausgeschachtet haben für die Gründung. Und das Problem war, dass auf dem Plan dann so ein 25 Meter Stahlträger natürlich ein gerader Strich ist. In Realität meandern die aber natürlich so, wie der Boden dann ist. Und das heißt, aus den theoretischen Gründungsgassen, die sich aus Überschneidung alte Kaianlage zu neuer Kaianlage ergeben haben, wurden halt kaum vorhandene Gründungsgassen. Und da hat dann...
Wie alt ist die reliktische Bausubstanz? Auf welches Zeitalter geht
das
zurück?
Das weiß ich nicht mehr, aber das ist das alte Hafenbecken aus...
Überlagern sich wahrscheinlich...
Genau, da überlagern sich dann nochmal vielleicht eine gemauerte Kaianlage aus 1900, dann mit der industriell genutzten Kaianlage aus 1950 bis 75, 90, keine Ahnung was, und dann halt der neu gebauten in den 2000ern. Und dann ist da halt relativ viel Bausubstanz noch im Boden, was dann diese ganzen Tiefbauarbeiten etwas erschwert haben. Es gibt so ein paar schöne Bilder in Stuttgart, habe ich die, glaube ich, auch gezeigt. Da steht dann einer so mit so einem Schweißeranzug und brennt da so einen meterhohen Stahlträger oder einen mannshohen Stahlträger ab. Und irgendwann wurden die quasi durchgebohrt, weil das so viel Aufwand war. Haben die mit großem Getöse durchgebohrt, dass dann genau der Pfahl dahin konnte, wo er hin musste.
Sehr spezieller Baukontext, eigentlich voll interessant, das Umfeld irgendwie.
Ja, genau. Also wir hatten sehr viele Themen. Nicht nur, dass wir sagen, okay, wir planen so das erste in zumindest in Deutschland große Holzhochhaus, sondern wir haben eine Gründungssituation, die auch auch einen Maximum gerät irgendwann, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Deswegen ist es ja auch ein Holzhochhaus, ne? Wenn wir das in Stahlbeton gebaut hätten, wahrscheinlich, wir hatten es mal untersucht, ich weiß nicht mehr aus dem Kopf heraus, glaube ich, 6 Geschosse weniger gebaut. Wir haben eine Gründungssituation, die grundsätzlich anspruchsvoll ist und dann noch mit der reliktischen Bausubstanz. Wir haben daneben eine Bahn und so weiter. Das sind schon, wir haben hohe Anforderungen an eine Zertifizierung, so dass grundsätzlich die Anforderungen an den Baukörper relativ hoch sind.
Was ist es zertifiziert?
Es ist Hafen City zertifiziert. Das ist ein spezielles Zertifikat, was quasi nur für die Hafen City gilt und da Platinum, und das sind relativ hohe Schallschutzanforderungen drin, wo wir auch extra ein Mockup gebaut haben in der Planungsphase. Leistungsphase 3 haben wir quasi ein 1:1 Abbild von 2 Wohnungen gebaut.
Schallschutz ist im Hafen auch immer nochmal strenger, ne?
Genau, das weiß man vielleicht nicht aus Süddeutschland heraus, aber hier ist es tatsächlich so, je nachdem wie der Wind geht und man hat ein Fenster auf, hört man drüben bei Blum und Voss die Leute mit der Flex. Mhm. Tatsache, das ist, und es ist halt, Hafen ist halt rund um die Uhr. Mhm. Da gibt es keine Ruhepausen. Das heißt, da gab es relativ hohe Anforderungen an den Schallschutz, deswegen Mockup, was quasi ein Projekt im Projekt war.
Ja. Ich weiß noch, damals bei der Elfi war das ein Riesenthema, ja. Dieses ganze Schallproblem.
Ja, genau. Und da ist es ja nochmal viel, viel größer mit einem Konzertsaal, wo wirklich auf den letzten Ton dann irgendwie geachtet wird. Und hier ist es halt einfach dann, wir haben die Fernbahn, die da vorbeifährt, die gar nicht so das große Thema Tatsache macht, was wir festgestellt haben, aber halt der Außenlärm grundsätzlich aus dem Hafen heraus mit dieser Schneide in den Barkenhafen rein, wo relativ viel Wind geht, treibt dann schon den anderen Hafenlärm dann ans Fenster, genau.
Habt ihr auch spezielle, dann quasi habt ihr die Last von oben gegen die, wie heißt es nochmal, Mauer da, gegen die Hafenbefestigung? Das ist gerade wirklich way out of my comfort zone.
Gegen Kaianlage?
Genau, Kaianlage. Kaianlage. Aber habt ihr auch irgendwie mitberechnen müssen, was passiert, wenn jetzt irgendwie mal ein Schiff dagegen fährt oder so?
Ja, witzig, dass du das fragst. Es gibt tatsächlich einen besonderen Lastfall, Havarie, und das sind wir ein Anprall von einem Überseecontainer quasi auf das Warfgeschoss rechnen müssen.
Wie oft
passiert das? Hoffentlich nie. Aber wir haben natürlich auch...
Weil da fahren ja keine großen Schiffe vorbei.
Nee, das ist, glaube ich, nur noch Museumshafen. Da fährt, wenn überhaupt, eine Barkasse rein in Barkenhafen. Ansonsten kommt man da auch gar durch diese neuen Brückenanlagen gar nicht mehr rein mit großen Booten oder Schiffen.
Das ist schon mal kein Problem. Aber dann der Überseecontainer, der Schiff havariert irgendwo auf dem Meer und die Sachen werden angeschwemmt. Und
genau, schwimmt dann rein. Weil das ist gar nicht so unrealistisch, weil wir Tatsache im Barkenhafen planmäßig im Jahr... nagelt mich nicht auf die Zahl fest, aber 9-mal eine Überschwemmung haben. Weil der Barkenhafen ist geometrisch so, dass der Eingang da, wo die Wildspitze ist, liegt höher als der hintere Teil, wo der Americo Vespucci Platz ist, wo auch die neue U-Bahn-Bahnhof steht, quasi gegenüber der gerade stillstehenden Baumaßnahme. Und der wird planmäßig 9-mal im Jahr überflutet von gewöhnlichem Hochwasser. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch, wenn Sturmflut ist oder so weiter, kann das schon sein, dass dann entsprechend Wasser ansteht, auch bis zum Roots. Deswegen gibt es auch das Warfgeschoss mit den Flutschutztoren, dass man da quasi dann schließen kann, wenn es das Ereignis gibt. Und da halt in diesem, wenn es mal wieder eine Jahrhundertflut oder ähnliches geben soll für diesen Lastfall, ist dann quasi das auch ausgelegt, dass... wenn da irgendwas passiert und ein Container angeschwommen kommt, dass das Gebäude ab kann.
Und wie tut man das, wie modelliert man das?
Man nimmt die Lasten für so einen Container und dann rechnet man die quasi mit faktorisiert mit den Abweichungen oder den Erleichterungen, die man im besonderen Lastfall hat, dann gegen das Gebäude. Also das eine ist
gegen das Gebäude oder gegen die Kaimauer?
Nee, gegen das Gebäude.
Ach, gegen das Gebäude sogar.
Ja, es gibt jetzt ja sowas ähnlich.
Ja, weil es Hochwasser ist.
Weil es Hochwasser ist, genau. Es gibt ja so ähnliche Situationen, wenn man sagt, in einer Tiefgarage, man hat einen Anprall von LKW oder Fahrzeug. Und genau so ähnlich ist der Lastfall eigentlich nur, dass es halt ein Container ist.
Ja, okay. Aber das ist dann dynamisch, also ein dynamischer
Lastfall. Nee, das wird übersetzt in einen statischen Lastfall.
Ja, verstehe. Genau.
Ja, das ist beim LKW oder Fahrzeuganprall auch. Ja. Da gibt es dann Faktoren, wo man dann quasi diese dynamische Energie in statische umwandelt. Ja. Aber das ist alles normativ geregelt. Ja. So, und das haben wir jetzt uns jetzt nicht irgendwie.
Ja, und es ist deine Last so, ihr habt den Lastfall berechnet und sagt, ja, okay, Haken dran ist, ich weiß nicht, 30% von dem, was wir durch Wind aufnehmen müssen an der Stelle.
Ja, oder die normalen vertikalen Lasten. Also es war jetzt auf jeden Fall, wir haben es untersucht, ich kann ja gar nicht sagen im Detail, das haben die Kollegen, die den Stahlbetonbau gerechnet haben, im Detail, ob das annähernd maßgebend war, ich meine nicht. Ja, also diese besonderen Lastfälle, außer man hat jetzt super schlanke Bauteile, wo dann wirklich LKW oder in Autobahnsituationen irgendwas dagegen prallt. Aber im Normalfall wird das, zumindest jetzt in dem Fall, war das nicht maßgebend.
Ja. Gab es denn so, also Probleme gibt es natürlich nicht, aber gab es so irgendeinen ganz krassen Sonderfall, womit ihr jetzt gar nicht, weil du hast jetzt auch erzählt, das war dein erstes großes Projekt in dem Bereich. Gab es so einen krassen Sonderfall oder irgendeine Situation, wo du gemerkt hast, okay, jetzt explodiert die Lärmkurve quasi gerade?
Das Spannende, was wir da gemerkt haben im Kontext, also Roots und Haut, ist halt, wenn man Probleme hat, dann sind die immer so, dass es keine Standardlösung gibt. Mhm. Also beim Haut auch, ne? Dann passt ein Einbauteil vielleicht mal nicht und dann muss man da irgendwie keine 30 kN an eine Wand hängen, wie man das im normalen Hochbau macht, sondern 300. So, und dann gehen halt irgendwann die Mittel aus. Deswegen ist es super interessant, aber auch sehr fordernd, genau für diese Probleme irgendwie Lösungen zu finden. Dass da jetzt was super explodiert ist oder wo wir gesagt haben, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ehrlicherweise. Wir haben relativ viel und Aufwand reingesteckt, in so ein paar Analysen, die Stauchungsdifferenzen vom Gebäude angeht. Das ist aber jetzt nichts, was explodiert oder so, aber das ist halt relativ aufwendig zu sagen.
Was ist eine Stauchungsdifferenz?
Wir haben ja den Stahlbetonkern und wir haben die Holzstützen. Und die verhalten sich ja vom vertikalen Lastabtrag unterschiedlich. So, das heißt, so ein Stahlbetonkern kriecht und schwindet auch und genauso tut es das Holz. Und damit wir das feststellen können, ob es da große Unterschiede gibt, weil im Worst Case würde deine Decke dann, wenn der Kern zum Beispiel mehr sich staucht und kriecht als das Holz, dann würde deine Decke sich ja ganz leicht kippen und dann wäre das irgendwie schief, jetzt mal ganz übertrieben. Und das, da gibt es halt wenig bis keine Literatur dazu und da muss man dann schon sehr viel investieren in wie funktioniert das denn jetzt tatsächlich, was überwiegend ein theoretisches Problem ist? Wie geht man damit auf der Bauphase um? Wie können wir jedes Geschoss dann einmessen, wenn der Kern zum Beispiel 4 oder 5 Geschosse vorläuft? Passt das denn alles noch, dass wir zum Beispiel einfach ganz plakativ gesprochen im 17. Geschoss auf einmal eine Stufe haben? Sondern dass das immer noch das gleiche Niveau hat. Ja. Also sowas ist, das hat zumindest mich da relativ viel beschäftigt, einmal sowohl im Haut als auch im Roots. Wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das auch theoretisch abgebildet? Ich glaube, es ist, oder wir sind ja mal eher ein theoretisches Phänomen, wenn man da das aufnimmt. Da muss man einmal sich drüber Gedanken machen. Und ansonsten haben wir so Themen, die da aufgepoppt sind, wo sich keiner mit beschäftigt hat. Vorher war so windinduzierte Schwingungen von so einem Hoch aus.
Ja.
Gibt es da irgendwas aus Böenanregung, schwingt da der Baukörper beispielhaft auf? Das haben wir untersucht und da das Roots relativ niedrig und gedrungen ist, sage ich jetzt mal, vom Footprint her, gab es da keine Probleme. Aber ansonsten ist es...
Ist ja auch im Holzbau mit dem... mit dem konstruktiven Holzschutz gegenüber Feuchtigkeit ist ja auch bei einem Hochhaus, der Regen verhält sich ja ab einer gewissen Höhe ja auch anders und kann ja dann auch...
Regnet horizontal, ja.
Genau. Ja, regnet dann auch wirklich von der Seite oder kann auch mal so ein bisschen von unten kommen, je nach Windanströmung.
Ja.
Und das muss man ja auch mit bedenken, dass die Konstruktion das hat. Aber gut, wir haben die Glashaut.
Genau, wir haben die Glashaut und das ist dann Tatsache eher so eine Abstimmung zusammen mit Architektur, Unternehmer und so weiter, wo wir gerne helfen. Aber in dem Fall, wenn wir jetzt nur uns auf das, was wir eigentlich da gemacht haben, nur die Tragwerksplanung, ist das so ein Seitenbereich, den wir gerne mitbespielen und unsere Expertise im Holzbau mitgeben. Ja. Aber ist nichts, was wir da konkret mitplanen.
Und das, was du gerade angesprochen hast, mit dem unterschiedlichen Kriechverhalten oder dem Verhalten über unter Last über einen längeren Zeitraum. Wir haben ja noch den anderen Unterschied in der Bauweise, nämlich wir haben den Stahlbetonkern und den Holzbau, die ja in der Ausführungspräzision ja auch unterschiedliche Kulturen haben. Mhm. Vielleicht, wir sind ja auf einen Millimeter oder auf einen Zehntel Millimeter genau im Holzbau und im Stahlbetonbau nicht zwingend auch so genau. Wie habt ihr das gelöst, dass ihr, wenn jetzt irgendwie im 17. Geschoss ihr eine Abweichung, weiß nicht, vertikal von 5 Zentimetern habt, wie habt ihr das aufgefangen?
Das kann man tatsächlich nur im Team abfangen. Und zwar, indem man vorher drüber redet, was kannst du ehrlicherweise bringen und nicht, was steht in der Norm, was du bringen musst. Und dann, was können wir mit der Holzkonstruktion aufnehmen? Oder beziehungsweise, was hat der Unternehmer, der Holzbauunternehmer für Anforderungen, dass er es aufnehmen kann? Und auch da ist es wieder, wenn wir das wissen, dann können wir gemeinschaftlich die Details so entwickeln, dass wir die Toleranzen da aufnehmen können.
Ja.
Nur das ist das Wichtigste ist und das ist das große Learning vom Roots. Es ist immer eine Teamleistung, wo alle in die gleiche Richtung laufen müssen, mit einem Ziel, und zwar gemeinschaftlich ein gutes Projekt zu machen. Dann funktioniert das. Das haben wir gemacht. Wir haben mit Rubner haben wir da relativ viel Abstimmung gemacht, wie viel Toleranzen die da brauchen. Und das ist ja bei Toleranzen immer so schön. Ne? Das heißt ja 15 Millimeter, aber ja plus minus. Das heißt, im Worst Case ist deine Decke 15 Millimeter zu kurz und dein Kern 15 Millimeter in die andere Richtung. Dann hast du schon 3 Zentimeter. Und da haben wir versucht, Stellen zu definieren, vor allem am Kern, weil vorne im Holz passt ja dann hoffentlich alles und hat auch gepasst, dass wir sagen, okay, die Stelle, wo wir die Toleranzen aufnehmen können, ist der Kern. Der Auflagerwinkel wird so ausgebildet, dass wir diese plus minus 15 Millimeter aufnehmen können. Wir haben sogar am Auflagerwinkel dann, der an den Stahlbetonkern angedübelt wird, dann gesagt, okay, es gibt 2 verschiedene Ebenen von Anschlusslöchern, dass wenn du mal einen Bewährungstreffer hast, dass du einfach auf die nächstes Loch gehen kann und dass es tragwerksplanerisch berücksichtigt, dass nicht der Anruf kommt und sagt, hey, ich krieg die Schraube nicht rein oder den Bolzen, was machen wir denn jetzt? Sondern dass einfach klar ist, okay, wenn du da die nicht reinkriegst, dann nimmst du bitte das andere Loch und dann geht's. Und so haben wir uns dann auch im Laufe des Projektes, gab es dann so ein paar Anpassungen. Vorher waren das relativ lange Stücke Auflagerwinkel. Dann ist die Betonwand aufgrund der Schalung so ein bisschen wellig. Dann haben wir gesagt, ja okay, wir können die ja einschneiden, dann passt sie besser an die Wand an. Und so gab es da schon auch während des Bauens noch Lernprozesse. Aber die waren halt nicht mehr so exponentiell oder mussten so exponentiell hoch sein, weil wir vorher drüber gesprochen haben. Ja, okay. Was müsst ihr denn oder was muss denn da sein, damit es grundsätzlich geht? Und das ist immer so auch der Appell von uns jetzt, wenn es groß wird und der Holzbau dabei ist, dann sprecht doch bitte drüber.
Ja.
Nagelt ja einen keiner nachher fest. Aber wenn er sagt, wenn ihr alle nur sagen, ja, ich kann nach Toleranznorm die 10 Millimeter, die geschuldet sind, aber eigentlich brauchen beide, sowohl der Betonbauer wie der Holzbauer 15, ja, dann machen wir doch die 15 und dann funktioniert es für alle.
Ja.
Bevor dann quasi das Fingerzeigen auf die anderen losgeht, weil das Wichtigste in diesen Projekten ist, miteinander zu sprechen.
Mhm. Ja, und also du hast jetzt ja schon eigentlich ganz schön die Hauptlearnings noch schon gesagt, aber komm da. Würdest du noch ein paar andere dazu hinzufügen, wie ihr jetzt, die jetzt schon auch auf andere Projekte vielleicht anwenden konntet?
Also,
oder Detaillösungen vielleicht sogar. Also das mit den Schrauben, das klingt für mich total schlüssig, das sollte ja
genau,
so machen. Das ist ja super, eine tolle Idee.
Genau, das machen wir Tatsache, wenn wir solche Anschlusssituationen haben, weil auch da ist es ja so, ein gutes Detail ist ein gutes Detail, egal erstmal von wem. Und wenn es funktioniert, dann können wir das ja gerne weitermachen. So. Und was wir natürlich schon auch jetzt, was ein großes Learning ist, einfach wie viele Runden wir vorher gedreht haben oder wie groß der Planungsaufwand in den ersten Leistungsphasen war, zum Teil noch mit komplexeren Tragsystemen oder Ecken, wo das Tragwerk vielleicht noch mal ein bisschen komplexer war, ist schon auch das Learning so einfach, wie es geht, zumindest aus unserer Warte. Erleichterung annehmen, die es da geht. Ne? Also wir versuchen dann schon auch dahin zu kommen, dass wir sagen, wenn wir jetzt Decken haben, die 8,50 Meter spannen, diese eine Stütze mehr, um die Spannweite runterzukriegen, die tut eigentlich meistens nur auf dem Papier weh, wenn das dann gebaut ist, vielleicht nicht, aber wir kriegen die Decke kleiner und wir sparen überall dann mehr. Also schon wieder das Thema, dass wir versuchen, Sachen möglichst simpel und einfach zu machen und dann auch robust. Ein einfaches System verträgt eher mal einen Fehler, auch in einem Bauprozess, als ein schon auf Kante genähtes, komplexes System. Und das andere große Learning ist einfach das Team. Wenn frühzeitig das Team oder die Planerrunde zusammen ist und man gemeinschaftlich da losläuft mit einem gemeinschaftlichen Ziel, dann gehen diese Projekte einfacher als, sagen wir mal, in der klassischen Planungsweise. Ich finde das holländische Bauteam da als Idee relativ schön, zu sagen, okay, es stehen alle Beteiligten früh fest und ihr habt ein Ziel, und zwar ist das Gebäude mit der Qualität A, und das andere Ziel ist, das in diesen Kostenrahmen reinzukriegen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann sprechen wir über die Qualität A. Und dann und so gemeinschaftlich dann auf dieses Ziel zuzulaufen. Das finde ich ist eigentlich für diese großvolumigen, eigentlich für jedes Projekt.
Eigentlich auch komisch, dass das überhaupt ein Learning ist, dass wenn man ein komplexes Vorhaben hat, dass dann die Leute mehr miteinander kommunizieren müssen, sollte eigentlich.
Das weiß ja jeder. Wir schaffen es nur ganz häufig einfach nicht im Alltag. Und deswegen sage ich das gerne nochmal. Ich glaube, dass das Projekt so gut lief, liegt daran, dass wir zusammen als Planer, Gemeinschaft und dann auch mit dem Unternehmer da alle das Gleiche wollten, und zwar ein gutes Projekt hinstellen. Das möchte man, glaube ich, grundsätzlich in jeder Situation, aber es gibt dann schon noch so seitliche Ziele, dann ganz häufig, die dann vielleicht einen Einfluss aufs gemeinschaftliche Ziel hat. Auch das, oder dass man vielleicht am wenigsten Aufwand hat oder vielleicht jetzt nicht nochmal überprüfen möchte, ob jetzt da der TGA-Durchbruch wirklich sinnhaft ist oder nicht, oder ob da eine Stütze sinnhaft ist. Ja, dann wird die Decke halt 36 Zentimeter. Aber eine Stütze mehr und die Decke wird nur 20 über 16 Geschosse beispielhaft, macht natürlich fürs Gesamtprojekt auch wieder einen riesen Unterschied. Und da sind wir dran, immer zu suchen. Wir suchen fürs Tragwerk die einfachste Lösung, wo es geht. Und wenn es dann aufgrund der anderen Wünsche die komplizierte Lösung sein muss, dann wird es halt auch die komplizierte Lösung. Aber unser Ziel ist es, einfach zu machen, die Systeme einfach zu machen, einfacher zu bauen. Das ist ja der Claim von vielen, aber halt wirklich und immer die beste Lösung fürs Projekt. Ist nicht immer die beste Lösung für uns, ganz häufig. Aber
es geht um die Sache.
Es geht ums Projekt. Und am Ende vom Lied wollen wir alle nachher diese Projekte auf der Baustelle stehen haben. Und deswegen muss es immer die beste Lösung fürs Projekt sein.
Ihr alle wolltet Deutschlands höchstes Holzhaus.
Das stimmt so nicht.
Das ist eine Nebensache.
Gestern mit Uta schon das Thema, dass wir haben so ein bisschen drauf rumgeritten, weil wir wollten ja auch dieses Superlativ betonen, und irgendwann hieß es dann auch, hey, das ist nicht der charakterbildende Punkt bei diesem Projekt.
Nee, es gibt ja so eine alte ZDF-Doku, wo, glaube ich, der Skyo auch mit drin war, wo dann Zitate gefallen sind mit: Wir sagen im Holzbau, the race is on. Nein, sagen wir nicht. So, wir wollen gute Projekte machen, und dann ist es egal, ob das 18 Geschosse sind, 16 oder vielleicht irgendwann mal 24. Über die Sinnhaftigkeit von braucht man oder kann man diskutieren, muss man vielleicht auch nicht. Ja. Im Endeffekt ist es uns egal, weil durch dieses Rennen, glaube ich, nicht immer nur Gutes entsteht, sondern wir wollen gute, nachhaltige Holzprojekte bauen. Ob die jetzt 100 Meter lang sind oder 100 Meter hoch, ist uns eigentlich eher untergeordnet.
Sind wir auch gestern mit der Uta verblieben, dass wenn man jetzt wieder an ein Ziel denkt, an ein übergeordnetes Ziel, nämlich Wohnraum zu schaffen, also Stichwort 400.000, da liegt ja das große Potenzial liegt ja eben nicht in Hochhäusern, sondern in GK 4 und 5, in so 4 bis 7 Geschossern. Aber das Interessante ist ja aus so Spezialprojekten, was man dafür lernen kann und was man dann eben für diese breite Masse mitnehmen kann an Detaillösungen, an Best Practice, Organisation und so weiter.
Ja, das Thema ist ja nicht, dass wir das nicht können, das so zu bauen. Aber es ist halt auch anstrengend, das zu bauen. Gar nicht, weil wir sagen, okay, wir müssen 136 Stützen 16 Mal rechnen, sondern es ist anstrengend zu sagen, hey, ich bin mit einer Lösung, die technisch sauber ist und die in der GK 4 und 5 auch funktioniert, aber normativ halt auf einmal raus oder bautechnisch raus. sondern wir sind ja dann immer in so einem Bereich, der bautechnisch nicht abschließend vollumfänglich geklärt ist, und das macht es anstrengend. Ja. Sondern wenn wir sagen, wir bauen in der Gebäudeklasse 4 und 5, wo der Holzbau seine maximale Stärke hat, mit technisch abgestimmten Lösungen, normativ abgestimmten Lösungen, mit Zulassungen, dann können wir da schön, effizient, überwiegenderweise durcharbeiten. Und dann ist es genau das, wo wir stark sind. Weil dann schaffen wir extrem schnell Wohnraum, wir schaffen qualitativ hochwertigen Wohnraum in kürzester Zeit. Da sind wir richtig stark. Die anderen Projekte, die können wir alle, aber es ist halt einfach die Tragwerksplanung, ob das 14 Geschosse sind oder 16, ist nicht so anders oder 5. Ja. Da wird die Stütze unten ein bisschen dicker, bin ich jetzt mal ganz, ganz frech, und dann ist es das.
Ja.
Aber dass die Stütze dicker sein darf, ist dann immer das Problem.
Ja. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen, zoomen wir noch ein bisschen weiter raus. Als ich mich angefangen habe, mich jetzt so tiefer oder breiter mit dem Holzbau zu beschäftigen, habe ich in mir ist so da so eine Landkarte entstanden, wo ich so Holzbau als zum einen jetzt an gebauten Projekten, aber auch an Kompetenz in Planung und Ausführung verorte, und da sehe ich so der Alpenraum so ein bisschen als Epizentrum mit einer Sonderrolle von der Schweiz, so ein bisschen als Champions League. Und dann haben wir Norditalien, Österreich, Bayern, Baden-Württemberg und in den letzten Jahren auch ein bisschen Berlin. Und jetzt beobachte ich, oder in meiner Karte fügt sich so langsam noch so ein bisschen Nordrhein-Westfalen hinzu. Und ich meine zu beobachten, dass da sehr viel entstehen wird in den nächsten Jahren. Und lerne jetzt auch über Hamburg. Vielleicht kannst du mir helfen, noch die Karte zu erweitern. Wie würdest du da jetzt Norddeutschland und Hamburg einordnen? Und was können wir da die nächsten Jahre noch erwarten? Und ist es überhaupt noch fair, so überhaupt so eine Karte aufzuziehen?
Ich glaube, wir sollten die Karte nicht mehr aufziehen. Einfach nicht
wegen... Lösch die Karte.
Nein, also gedanklich, ich bin ja ganz bei dir. Also ich glaube schon, Vorarlberg und oder beziehungsweise Süddeutschland, Österreich, Schweiz hatte mit Sicherheit einfach historisch bedingt eine Vorreiterrolle. Dass da das A, aufgrund des dass da immer Holz da ist, dass jeder Zweite wahrscheinlich selber Holz hat, und dass schon immer da mit Holz gebaut wird, einfach ein anderes grundsätzliches Verständnis dafür. So, in Hamburg sind wir eine Klinkerstadt, Backstein. So, wir kommen in Hamburg, also Hamburg ist vielleicht schon auch ein Epizentrum geworden durch die IBA. Da haben wir relativ viele, viele Holzbauten auch gehabt. Das Wälderhaus, den Woodcube und so weiter, relativ frühzeitig auch Gebäudeklasse 3, 4 in Holz gebaut. Also ich glaube, Hamburg ist schon auch eine angekommen im Holzbau. Wir haben relativ viel Dachaufstockung auch in Holz, was ja auch prädestiniert, wo der Holzbau prädestiniert für ist. Nordrhein-Westfalen passiert relativ viel. Ja, die sind auch am Puls der Zeit mit jetzt Einführung der neuen Musterholzbaurichtlinie und so weiter. Da haben wir auch jetzt gerade ein riesen Schulprojekt, was wir da machen durften, wo der Rohbau jetzt fast schon abgeschlossen ist. Ist richtig groß. Also da passiert auch relativ viel. Berlin stottert immer noch so ein bisschen, finde ich. Berlin war vor 15 Jahren früh dabei und im Norden vielleicht das Aushängeschild, und jetzt passiert, weiß ich nicht, passiert so ein bisschen weniger, oder ist so fast schon Stillstand, was ja gar kein Stillstand ist. Da passieren ja immer noch Projekte, aber der Boost kommt nicht so, ne?
Aber enorme Produktionskapazitäten sind da jetzt auch entstanden.
Genau.
Auch weil, ich erinnere mich, als so die ersten für dieses Tempelhofer Feld von dem stillgelegten Flughafen, als sie die ersten Entwürfe gemacht haben oder ganz viel Holz geplant. Ich glaube, wenn es gekommen wäre, dann wäre es steil nach oben gegangen. Dadurch, dass da jetzt nicht so viel passiert, ist auch nochmal eine große Fläche, die jetzt da nicht für Holzbau genutzt wird.
Übrigens, Querverweis zum anderen Podcast, auf dem Tempelhofer Feld passiert ziemlich viel mit der Cradle-to-Cradle-Bewegung. Also glaube ich auch ein Cradle-to-Cradle-Labor, zirkuläres Bauen, da sind diese Cradle-to-Cradle-Konzerte und so weiter. Mhm. Das ist als Randnotiz.
Ja. Also ich glaube schon, dass wenn es da losgeht, dass da dann schon auch nochmal, dann zieht das wieder an. Ich glaube, Süddeutschland, vor allem jetzt München mit Prinz Eugen und so weiter, hat da schon einfach gezeigt, du, was geht in so einem Quartier mit 3, 4, 5 Geschossern? So, das war, ist ja eigentlich schön zu sehen, wie man so ein Quartier entwickeln kann mit fast ausschließlich Holzbau. Mhm. und wir werden mal gucken, was so passiert. Also klar, die Kapazitäten sind irgendwie da zu bauen, ob das jetzt vorelementiert, klassischer Holzbau oder modular ist. Ne, die stehen alle da in den Toren vor Berlin und warten, dass es irgendwie losgeht. In Rostock passiert ja gerade richtig viel mit diesen 1000 Modulen von Kaufmann, dass dann Studentenwohnheim gebaut wird. Also ich glaube es schon, es bilden sich so einzelne Zellen, wo dann mal was Größeres aufpoppt. Und deswegen würde ich die Karte nicht mehr so
annullieren.
Ja, nicht wirklich, aber die Heatmap wird ja nicht anders werden. Es wird viel in Süddeutschland und in der Dachregion, in unteren Dachregionen bleiben. Und der Norden muss nachziehen. Jetzt in Hamburg haben wir auch die ein oder anderen Projekte, die nur warten, damit es losgeht.
Ja, also. Und wir haben dich und euch als Vorgeher und Holzbauexperten.
Und wie ist es denn für dich jetzt weitergegangen, Andreas? Bist du schon in die nächsten großen Holzbauprojekte involviert, wo du diese ganzen Learnings anwenden kannst? Ist schon Deutschlands nächstes größtes Holzhochhaus in Planung, oder?
Wir sind nach wie vor im Holzhochhaus in der Planung tätig. Die sind zum Teil, kratzen die gerade so an der Hochhausgrenze, sind jetzt nicht höher als das Roots, aber zum Teil vom Volumen her größer, okay, oder annähernd gleich. Mhm. Also auch da gibt es schon Bestrebungen, dass es da die nächsten größeren Projekte gibt, die wir in der Planung haben. Und das über die ganze Republik verteilt Tatsache. Okay, wir haben in Hamburg diverse Projekte, wir haben aber auch in NRW diverse Projekte, wir haben Projekte in Bremen, so weiter, die zum Teil sehr großvolumig sind. Stuttgart haben wir ein großvolumiges Projekt, eine Revitalisierung. Mhm. Sehen wir uns vielleicht dann öfter mal demnächst. genau, aber es geht weiter. Aber auch da die Devise, es muss nicht, jedes Projekt ist ein gutes Projekt, egal ob 100 Meter hoch oder 100 Meter lang. Voll. Also, aber es, mal gucken, was so wird und wer denn als nächstes das höchste Hochhaus hat.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Ja. Vielen Dank, Andreas.
Vielen Dank, Andreas. Ja,
danke für die Möglichkeit.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.